Deutschlandfunk Interview.
Katrin Göring-Eckardt ist unterwegs. Die Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages hat einige durchaus schwierige Länder besucht. Aserbaidschan, Georgien, Armenien. Jetzt gleich werden wir mit ihr reden können in Moldau. Und gestern war sie zum Beispiel in Odessa. Und jetzt ist sie bei uns am Telefon. Erstmal guten Morgen, Frau Göring-Eckardt.
Herr Zuheide, schönen guten Morgen.
Fangen wir an gestern in Odessa. Stimmung, nachdem dieser Deal zustande gekommen ist, hat das Auswirkungen? Haben Sie das schon gespürt?
Ja, das war natürlich ein sehr spannungsreicher Tag, weil ich morgens da angekommen bin und noch nicht klar war, wird nun unterzeichnet, in welcher Weise wird unterzeichnet. Sind ja dann am Schluss zwei getrennte Unterschriftsrunden gewesen zwischen Russland und Ukraine. Und insofern auf der einen Seite spannungsreich, passiert das jetzt endlich, bin am Hafen gewesen, habe auch mit den Menschen geredet, die da arbeiten und natürlich darauf hoffen, dass die schon beladenen, im Februar beladenen Schiffe los können und dann endlich die Silos leer werden. Und auf der anderen Seite auch große Unsicherheit. Also wird sich Putin dann am Schluss daran halten oder nutzt er das dann wieder zu neuen Erpressungen? Wird es funktionieren, dass diese Transporte sicher sind und dass tatsächlich geschieht, was geschehen muss, dass die Silos wieder neu gefüllt werden und dass ja die Frage des Welthungers uns so beschäftigt, ist ja wirklich eine Katastrophe, ja, wenn man sich vorstellt, dass wir in einer Situation sind, wo dieses Getreide unbedingt gebraucht wird, dort liegt es und kann nicht abtransportiert werden. Also es war das Mindeste, was Putin tun konnte.
Okay, da kann man, wie gesagt, heute Morgen nur darauf hoffen, dass es dann auch wirklich passiert und keine weiteren Erpressungen da sind. Ich habe es gesagt, ansonsten waren Sie in einigen anderen Ländern unterwegs. Ich sag mal, das waren alles lupenreine Demokraten, die Sie da getroffen haben. Sicherlich nicht ganz einfach. Wollen wir mit Aserbaidschan anfangen, wo auch Frau von der Leyen war, und jetzt holen wir Gas aus einem solchen Land, bevor die schwierigen Dinge haben. Wie haben Sie das Land erlebt?
Ja, in der Tat natürlich ein schwieriges Land. Mir war es wichtig, in die Länder zu fahren, die im Südkaukasus liegen und ja alle von dem Krieg von Putin gegen die Ukraine betroffen sind und in unterschiedlicher Weise betroffen sind. Und dass wir jetzt in Aserbaidschan Gas kaufen, hat ja nichts damit zu tun, dass sie jetzt so demokratisch geworden sind. Die Menschenrechtsverletzungen dort habe ich angesprochen, mussten auch angesprochen werden. Gleichzeitig versuchen auch in dem Land Menschen Reformen voranzubringen. Also das ist schon eine sehr, sehr schwierige Situation. Allen ist aber dort auch klar geworden, auch in den Gesprächen klar gewesen, es geht jetzt nicht darum, dass man dauerhafte Beziehungen aufnimmt und eine dauerhafte Gaslieferung macht, sondern dass wir unabhängig werden von fossiler Energie. Darüber habe ich sehr intensiv dort diskutiert, weil Aserbaidschan ist ja auch ein Land, wo sehr viel Wind weht und Sonne scheint. Und die Unabhängigkeit wird auch dort natürlich eine große Rolle spielen. Ich glaube, das ist jedenfalls dort inzwischen angekommen.
Wie haben Sie denn die Stimmung dort wahrgenommen? Wie denkt man über den Krieg mit Russland? Ich meine, Russland ist jetzt maximal geächtet. Jetzt könnten die sagen, okay, wir profitieren davon. Nehmen Sie das so wahr oder welche Signale haben Sie da bekommen?
Ja, einerseits kann man das sicher sagen, dass es dass Aserbaidschan profitiert. Andererseits gibt es ja eine klare Abgrenzung von Aserbaidschan gegenüber Russland. Die orientieren sich ja eher in Richtung Türkei. Und man kann jetzt auch nicht sagen in der Bevölkerung, also soweit man das in der kurzen Zeit überhaupt mitbekommen kann, dass es da eine große Russlandfreundschaft gibt. Ganz im Gegenteil. Und insofern ist da eher Abgrenzung angesagt, aber eben nicht ein automatischer Weg in Richtung Demokratie.
Auf der anderen Seite, wie groß sind denn die Chancen, dass man eben dieses alte Wort von Handel und Wandel und dann auch Annäherung hinzufügt? Wir haben jetzt bei Russland gesehen, das hat nicht funktioniert, ganz offenkundig. Können wir in diesen Ländern größere Chancen haben oder ist es wieder mal ein Versuch mit unsicherem Ausgang?
Also ich glaube, diese Form von Außenpolitik, die ja die alte Bundesrepublik viele Jahrzehnte geprägt hat, die hat jetzt ganz klar, ist jetzt ganz klar zum Scheitern gekommen. Das kann man bei Russland sehen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, es gibt Situationen, in denen man Handel braucht und den auch durchführt. Und diese Gaslieferungen gehören eben leider dazu. Was vor allem damit zu tun hat, dass wir uns nicht rechtzeitig unabhängig gemacht haben von Gas und von Nord Stream 2 und von Russland. Und auf der anderen Seite wird man nicht umhinkommen und darf man gar nicht umhinkommen, weiter über Menschenrechtsverletzungen zu reden und weiter diejenigen zu stützen, die in Richtung Freiheit und Demokratie agieren. Und das ist die Aufgabe, die wir haben. das ist anders als anzunehmen, wenn man genug handelt, dann wird das schon funktionieren. Das funktioniert auch mit China nicht, mit anderen Ländern nicht. Und insofern kommt es darauf an, beides wirklich immer in den Mittelpunkt von Gesprächen zu stellen und nochmal diejenigen zu unterstützen. Das sind ja oft gar nicht viele, die sich dann auch tatsächlich darum kümmern. Ich sage das auch in der eigenen Biografie als jemand, die in der DDR aufgewachsen ist. Für uns war es elementar, dass wir wussten, es gibt Menschen außerhalb der DDR, vor allen Dingen damals in der alten Bundesrepublik, die nicht nur wissen, was wir tun, die unsere Namen kennen. Und das hat natürlich auch immer Schutz bedeutet. Und diese Unterstützung war elementar für das, was ja dann 89 passieren konnte.
Auf der anderen Seite, dass das immer so ein Stück eine Wahl zwischen Pest und Cholera ist, das ist nun mal leider Realpolitik, oder?
Das ist Realpolitik, und Realpolitik heißt, auf der einen Seite zu reden, auf der anderen Seite die eigenen Werte nicht zu verraten. Und man sieht ja auch in den Ländern, die ich besucht habe, dass das sehr unterschiedlich ist. Also Moldau, wo ich jetzt gerade bin, die haben jetzt den Kandidatenstatus für die EU und strengen sich wahnsinnig an dafür. Georgien ist total enttäuscht, dass sie ihn nicht bekommen haben, wollen aber weiter auf diesen Weg gehen. Auch dort gibt es ja Oppositionsbewegungen, wo man sagen kann, ja, da passiert richtig was, da kann auch eine Opposition eine Wahl gewinnen. Also es gibt sehr viel demokratischere Wahlen dort beispielsweise als in Aserbaidschan. Also die Länder sind eben auch sehr, sehr unterschiedlich, und umso mehr geht es darum, dass man schaut, wo sind jetzt eigentlich die Stabilitätsanker in dieser Region für das, was für die Zukunft wichtig ist, dass man sie nicht einfach dann wieder vergisst, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir nur noch den Krieg Russlands gegen die Ukraine im Kopf. Nein, es geht eben auch um diese ganze Region hier.
Jetzt haben Sie gerade Moldau angesprochen und haben gesagt, ja, die strengen sich wahnsinnig an. Also dieses Bekenntnis von Europa mit dem Kandidatenstatus, Sie sagen, das verändert auch in dem Land etwas?
Das verändert in dem Land etwas. Wir haben ja hier eine Regierung von sehr vielen jungen Frauen, muss man ja sagen, die unfassbar viel auf die Beine gestellt haben. Zum Beispiel, was diese Frage der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine angeht. Ich habe mir jetzt mehrere Flüchtlingslager angeschaut. Ich war vor ein paar Wochen schon mal hier. Und da muss man sagen, das geht einfach weiter, da bleiben die auch dran. Und auf der anderen Seite geht es eben darum, die staatlichen Strukturen zu verändern, die Bedingungen zu erfüllen, die mit dem EU-Beitritt ja einhergehen. Also sowas wie Korruptionsbekämpfung, Verwaltungsreform etc. pp. Und das ist nicht leicht. Also zu sagen, ihr habt hier viel zu viele Kommunen, wo jede und jeder irgendwie so sein eigener Herr, seine eigene Frau ist, und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister glauben, dass sie am besten alles individuell entscheiden. Das kann man sich sehr gut vorstellen, wenn man bei uns mal überlegt, wie eine Gebietsreform denn stattfinden würde. Ja. Und deswegen ist es ein schwieriger Weg, aber man spürt, dass es gewollt ist von einem großen Teil der Bevölkerung. Man spürt aber auch, dass es natürlich Leute gibt, die sagen, hey, was bringt uns dieser EU-Beitritt? In wie vielen Jahren ist das eigentlich? Wir brauchen jetzt Verbesserungen. Und auch deswegen ist es natürlich sehr, sehr fragil in diesem kleinen und sehr liebenswerten Land.
Das Gleiche gilt ja für die Ukraine. Das heißt, auf der einen Seite Kandidatenstatus ist mit Hoffnungen verbunden, aber das heißt eben, dass dort in den Ländern so viel verändert werden muss, dass es wohl zwangsläufig länger dauert. Diese Frustration, die da entstehen wird, spüren Sie das schon?
In der Ukraine ist es ja so, dass man jetzt nicht annehmen sollte, da ist irgendwie in den letzten paar Monaten der Kandidatenstatus für die EU irgendwie als Idee entstanden, sondern seit 2014 hat sich die Ukraine auf diesen Weg gemacht, spätestens seit 2014. Ich bin seit vielen, vielen Jahren da immer wieder gewesen. Und schon da hat man gesehen, wie wirklich extrem schwierig diese Reformen gewesen sind. Da gehört auch Gebietsreform dazu. Da gehört dazu, dass viele Verwaltungsvorgänge digitalisiert worden sind. Das heißt nämlich, dass man nicht irgendwie zwischendurch einen Beamten bestechen kann. Und auch da sind noch viele Reformen notwendig, auch Korruptionsbekämpfung, alles das macht die Ukraine jetzt quasi parallel dazu, dass sie einen Krieg gegen den Aggressor führt und alle Kriegsfolgen natürlich auch abfedern muss. Auf der einen Seite um die Waffenlieferung kämpft, auf der anderen Seite schaut, wie sie ja mit der Verteidigung eigentlich vorankommen, die Bevölkerung versorgt und Infrastruktur wieder aufbaut, die zerstört worden ist. Das ist wirklich ein extrem schwieriger Weg, und ich habe einen riesengroßen Respekt davor, dass sie beides jetzt tun. Also auf der einen Seite die Bedingungen für den EU-Beitritt nach und nach erfüllen und auf der anderen Seite natürlich in diesen Wahnsinnskrieg verwickelt sind.
Katrin Göring-Eckardt, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk, berichtet von einer Reise, die nicht ganz einfach ist. Danke, dass Sie es heute Morgen getan haben. Alles Gute. Dankeschön.
Ade und alles Gute.